Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Tatsächlich haben wir uns nach Corona so fremdbestimmt gefühlt durch die ganzen neuen Erlasse, die da kamen, was wir denn alles tun müssen, dass wir uns danach gesehnt haben, da wieder in die Öffnung zu kommen, was ja auch was nicht leicht war insgesamt. Der Schulleiter hat dann eben das agile Projektlernen vorgestellt. Das haben wir dann schön in drei Einzelkonferenzen, immer nur 20 in einem Raum, ich erinnere mich noch, diskutiert.
Das steht ja ganz oben, ne? Die Bereitschaft zu sozialem Handeln zu wecken. Das ist ganz oben. Die Curricula, die haben dienende Funktion. Und das ist das, was man als Fachlehrer manchmal vergisst, dass das Curriculum untergeordnet ist.
Ja, wie die über sich hinauswachsen. Ich schildere immer da einen Moment, wo ich in so einem Projekt drin war und die sagten irgendwann, als ich reinkam, verspätet, weil sie selber schon loslegen wollten, Herr Böhle, setzen Sie sich mal da hinten hin, wir sind gerade im Diskutieren.
Ja, neues Lehrerverständnis. Und da haben ganz viele Kollegen gesagt, nee, da bin ich nicht für ausgebildet. Da habe ich da Sorge, dass ich das nicht kann. Und wir haben dann das so gemacht, wir haben tatsächlich uns fortgebildet. Dann gab es so eine Kerngruppe von 15 Kolleginnen und Kollegen, die dann gesagt haben, wir machen es.
Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, das habe ich nie gelernt. Im Referendariat nicht, im Studium nicht. Da heißt es dann immer, ja, du musst ja auch was zeigen. Ne? Nicht, dass du gar nicht irgendwie in Erscheinung trittst.
Komm mal mit in meinen Unterricht. Ist ja kein Unterricht, in meiner Begleitung sozusagen. Und ich erzähle dir das. Ne? Sei neugierig oder übernimm mal einen Kurs. Wir begleiten dich auch in dem Jahr.
Und damit herzlich willkommen an alle Menschen an den Empfangsgeräten zu unserem Lehrerlaune-Podcast. Für alle, die sich für den Lehrerberuf begeistern oder diese Begeisterung wiederfinden wollen. Mit dabei ist heute natürlich der einzig und artige Alexander und ein Gast, ohne den es diesen Podcast gar nicht geben würde. Ja, ihr habt vollkommen richtig gehört. Alexander und ich, wir würden uns nämlich gar nicht kennen, wenn
das
nicht
stimmt.
Unsere Gästin irgendwann mal gesagt hätte, dass sie uns einander vorstellen möchte. Und irgendwie, Alexander, ist unsere Gästin heute also sowas wie die Taufpatin unseres Podcasts hier.
Und sie strahlt übers ganze
sie
Gesicht.
Sie strahlt. Alex, du erinnerst dich doch noch an unser Treffen in dieser berühmt-berüchtigten Dortmunder Pizzeria, oder? Wo wir gemeinsam mit Bianca bei Pasta und Bier rumgesponnen haben, wie genial es wäre, so einen Podcast zu machen. Und Bianca, das müsst ihr da draußen jetzt wissen, hat uns Mut gemacht und Perspektiven aufgezeigt. Du erinnerst dich noch, ne, Alex?
Absolut, ich erinnere mich sehr gut. Warum denke ich sofort an Hüter? Ich weiß auch nicht, hier ermutigen, inspirieren und so.
Ja.
Und das eint uns ja auch so ein bisschen, Bianca. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, Bianca, erstmal herzlich willkommen. Und ich finde auch, ich empfinde große Demut, dich heute hier zu haben, weil und Dankbarkeit, weil du wirklich der Ursprung bist. Hi, Bianca.
Ich freue mich so, hier zu sein. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen stolz, dass ich euch beide connected habe. Wirklich. Oh. Also ich freue mich so, dass ich jetzt hier bin. Also es hat sich jetzt quasi manifestiert.
Ah, also Alex die Idee, gerade ein Händchen-Herzchen.
Ja, genau. Ich weiß noch nicht, wie man das mit einem Arm mit einer Hand hinkriegt, aber so ein Doppelherz.
Nein, du bist doch alt, Alex. Heute macht man das Herz nicht mehr mit zwei Händen, sondern, kennt ihr nicht die koreanischen Herzen? Das haben mir meine Schüler beigebracht. Wir haben früher mit zwei Händen die Herzchen gemacht, wo sich unsere Zeigefingerspitzen berühren und man so ein Herz macht. Danach machen die das nur noch mit Mittelfinger und Zeigefinger, so, das war so bis vor 5 Jahren. Und heute sind koreanische Herzchen in, die sind einfach so.
So.
Ich weiß nicht, Bianca, ob du mich auf der Penner-Olympiade immer wieder gesehen hast, wie ich so da gestanden habe. Das war nicht die kleinste Violine der Welt, das war ein koreanisches Herzchen.
Für die 1100 Schülerinnen und Schüler?
Ja, genau. Also für die dann irgendwie Selfies schießen wollten und so, ne?
Ja. Ja.
Bianca, ich würde dich gerne noch vorstellen, denn wir kennen dich so total gut. Ich würde gerne die Zuschauer da draußen einmal mit an Bord holen, dass die dich genauso einsortieren können wie wir. Denn Bianca ist nicht nur eine gute gemeinsame Freundin von Alexander und mir, sondern auch Pädagogik- und Deutschlehrerin an einem Gymnasium in Duisburg und dort verantwortlich für Schulentwicklung. Und wenn man sich anschaut, was in Biancas Schule alles passiert, dann merkt man schnell, da steckt an der Schule ordentlich Bianca drin. Sie leitet eine Entspannungs-AG, in der Fünfklässler neben Oberstufenschülern meditieren und so zu der sogar ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten zwischen Univorlesungen noch vorbeikommen. Bianca organisiert Resilienzabende für Eltern. Sie setzt sich leidenschaftlich für agiles Projektlernen und Nachhaltigkeit ein. Und das Ganze ohne Noten, dafür mit Kanban-Board und Kompetenzbeschreibung. Und als wäre das alles noch nicht genug, bei der Pädagogik-Olympiade in Bielefeld war sie dieses Jahr auch noch mit dabei im Orga-Team und in der Jury und hat dafür gesorgt, dass über 1100 SchülerInnen einen ziemlich geilen, unvergesslichen Tag an der Uni Bielefeld erleben durften. Dabei hat ihr eigener LK, Bianca, ne, du erinnerst dich, sie mit einem Überraschungsvideo vor dem ganzen Hörsaal geehrt. Wenn das kein Zeichen dafür ist, was diese Frau bei jungen Menschen aus wirst, weiß ich auch nicht. Also mehr als genug Gründe, um heute über das Wie und was guter Schule mit Bianca zu sprechen. Bianca, du erinnerst dich noch an den Pizzaabend, oder?
Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich sogar noch an die allererste Idee, wie ich, hier ein, ich sag mal, Inspirationstreffen bei mir zu Hause gemacht habe. Und ich glaube, Alex, du konntest nicht. Und Tobi, dich hatte ich eingeladen und wir kannten uns noch gar nicht. Du hast ja... bist ja Kollege an der Schule von einer gemeinsamen Freundin von uns. Und ich wollte dich unbedingt kennenlernen. Und dann habe ich gedacht, was schade, dass der Alex nicht da war, denn der muss den Tobi auch kennenlernen. Ne? Und so ist das zustande gekommen. Wirklich. Und jetzt sitzen wir hier. Großartig. Und an den Pizzaabend erinnere ich mich natürlich auch. Denn ich wusste natürlich schon vorher, dass ihr total matcht und wunderbares, wundervolles, auch jetzt hier mit dem leeren Lieben, was jetzt bald kommen wird und den Chatbot, finde ich großartig. Ihr seid für mich eine Inspirationsquelle. Ernsthaft.
Ach, Bianca, ich glaube, das können wir nur zurückgeben, oder, Alex?
Dito, absolut, absolut. Ja, ich erinnere mich auch noch voll gut an den Pizzaabend. Das war wirklich der Punkt, weißt du hast immer bei so einer neuen Idee, kommst du ja auch von der absoluten Euphorie in die Zweifelphase. Und der Pizzaabend war definitiv einer, der mich wieder ein bisschen rausgeholt hat, weil du hast immer erstmal bist gehypt, denkst dir, ach nee, vielleicht, und was sollen andere davon halten und so. Und weißt du, kommt wieder so dieser innere Quatschi, der dir einredet, dass das nicht gut ist und so. Und dann braucht es jemanden wie dich, Bianca. Und das hat uns sehr gut getan.
Das ist mein Job, das mache ich gerne.
Und dem, was ich gerade so referiert habe, entnehme ich, du machst das auch nicht nur für uns, ne, sondern auch bei dir in der Schule und bei deinen Schülern. Gerade auch, wenn ich an die Nachricht zurückdenke, die deine Schülerinnen dir aufgenommen haben. Habt ihr da noch weiter drüber geredet hinterher? Bestimmt irgendwie in der Folge Pädastunde, ne?
Absolut, genau. Und zwar zu dem Thema Sichtbarkeit. Also das würde ich jetzt gerne einfach mal hier so beschreiben. Ja. Also zum einen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler, als die in den Hörsaal gekommen sind, das war ja eine riesen Leinwand, das war ja ein Hörsaal, ich weiß nicht, ob die Zuhörer sich das vorstellen können, links und rechts jeweils 500 Plätze und in der Mitte zwei riesengroße Leinwände. Und die Schülerinnen und Schüler, die wussten ja schon, dass das Video kommt, ich wusste es ja noch nicht. Und als sie das dann gesehen haben, die haben gedacht, oh Gott, darauf werden die dann riesengroß zu sehen sein. Wie schaffen wir denn das? Und ich habe tatsächlich Schülerinnen und Schüler, die für die war das eine große Mutprobe und die haben sie bestanden. Und das war also großartig und ehrlich gesagt für mich auch. Also ich sag mal, ich habe zwar bei der Pädagogik-Olympiade moderiert, kein Thema. Ne? Also da bin ich ja auch Profi, souverän, sag ich mal zack, zack. Dadurch, dass die mich überrascht haben, war ich in einer ganz anderen Rolle da noch. Ne? Und da war, boah, da war ich Herzklopf und eben auch sichtbar, ne? In einer ganz anderen Rolle. Also jetzt nicht in der Rolle strukturiert, klar und so, sondern wirklich so, hui, sie haben mich erwischt und berührt. Und das war schon sehr, sehr, sehr besonders. Also so für mich, als natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler.
Ich glaube dir das. Und ich finde cool, dass du von Rolle sprichst, weil eigentlich ist es ja ein Rollenwechsel, ne? Aus der Funktion der Moderatorin raus oder bei uns im Unterricht aus der Funktion des Lehrers raus, hin in eine viel persönlichere, zwischenmenschliche Ebene. Genau. Und das ist schon auch, das braucht auch schon Mut und Kraft, das auch zuzulassen. Ne?
Ja, das meine ich mit Sichtbarkeit. Ne? Also es ist nicht nur die Maske oder ne, das, was man so von außen sieht so oder erwartet wird, sondern dann so, hui, ne? Ist eine andere. Ja, also vielleicht so der Kern, vielleicht so der innere Kern, der da berührt wird.
Ja, ihr zwei. Wir sind eigentlich schon voll bei der Pedda-Olympiade.
Und ist so, ne?
Ich hoffe, und ich hoffe, das ist jetzt mal für euch beide in Ordnung, weil bei der Pedda-Olympiade, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ganz viele Zuhörer, die gar nicht so ganz wissen, was hat es damit auf sich, warum widmen wir dem Ganzen überhaupt jetzt eine komplette Folge? Und für mich ist es auch so, ich kriege von euch mit, da ist eine Pedda-Olympiade, da berichtet die das Fernsehen drüber, ne? Ihr wart ja dann beim WDR auch und so Thema. Es heißt, es ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum für Schülerinnen und Schüler, die das Fach Pädagogik belegen. Ich weiß ja dank dir, Tobi, dass das ja nur in NRW, auch ein, also Nordrhein-Westfalen, auch nur ein Fach ist. Das heißt, es hat, das Ding hat ja einen riesen Stellenwert. Und als ich immer davon gehört habe, dachte ich mir erstens, ich wäre da total gern selber mal mit 1100 Schülern und ganz vielen, ja, auch Persönlichkeiten, ne? Klaus Hurelmann ist dabei, der Professor Dr. Bauer, glaube ich, der das initiiert. Da könnt ihr ja gleich mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich betrachte es immer, wir heißen Lehrkraft, bester Job der Welt. Natürlich auch unter der Prämisse, was passiert an dem Tag? Was machen eigentlich die Schülerinnen und Schüler alle da? Wie werden die da? Die werden ja massenhaft inspiriert. Das werde ich euch gleich mal zeigen, ne, was die so gesagt haben. Die Schüler, ich habe nämlich eine kleine Überraschung für euch. Also was ist das Ergebnis? Was passiert im Nachhinein? Sind da vielleicht auch Schüler unterwegs, die danach Lehrer werden wollen oder Erzieher, also irgendwas im pädagogischen Bereich machen wollen? Wo starten wir? Was meint ihr?
Ja, macht doch mal die O-Töne.
Wollt ihr mal? Genau. Ja? Also jetzt. Genau, jetzt pass mal auf. Also es hieß ja, ich habe ja hier ein kleines handschriftliches Kärtchen immer, ne, für so eine Folge. Und da stand drauf, die Pädda-Olympiade 2026 hatte das Motto, wie wollen wir lernen? Mhm. Und ich finde es ja immer schön, wenn einfach die Schüler von sich aus mal sagen können, wie sie sich das vorstellen, weil das ja der Ursprung für Schulentwicklungsprozesse sein kann. So, und das haben die Schüler geantwortet.
Sie alle wollten heute bei dem Wettbewerb über das Schulfach Pädagogik diskutieren und darüber reden, wie sie sich den Unterricht generell in der Schule vorstellen.
Also ich glaube, wichtig wäre auf jeden Fall differenzierter Unterricht, also nicht einfach so frontal, sondern auch mal ein bisschen so vielleicht in Gruppen, irgendwas Kreatives, also so ein bisschen so interaktiv einfach.
Einige Lehrer bieten uns auch heute schon die Möglichkeit, da die Fragestellung offener anzugehen, dass wir auch selber dann Ideen entwickeln können, wie wir dann Themen erarbeiten können. Und genau in diese Richtung würden wir unseren Unterricht auch gerne weiter stärker fortsetzen.
Es ist schon wichtig, dass wir halt recht frei sind, würde ich sagen, und halt vor allem unsere Interessen ausleben können und dass diese auch am besten gefördert werden. Und dass wir auch, ich finde es sehr wichtig, immer mit anderen was zu machen. Also jedes Mal, wenn Gruppenarbeit ist, ist es natürlich viel besser, als wenn ich jetzt allein da sitze und einen Text schreibe.
Die Preisträgerin Emma Holdreich, Schülerin eines Berufskollegs im Kreis Höxter.
Wie sieht für dich das Lernen der Zukunft dann aus? Wie würdest du es dir am liebsten vorstellen?
Ganz viel untereinander sich austauschen, vor allem mit den Schülern, aber auch zwischen den Lehrkräften natürlich, dass die Lehrkräfte immer ein offenes Ohr dafür haben, wenn wir Probleme und Fragen haben, aber dass wir sie halt auch unter den Schülern selber klären können.
Ja, wir haben ganz viel gehört und ganz ehrlich, das Wort Frontalunterricht oder so erschien da überhaupt nicht mehr. Das kam da nicht mehr vor, sondern ganz viel anderes. Ja, ich möchte es mal zusammenfassen. Ne? Ganz viel frei und im Austausch und so weiter. Wie ist das, wenn ihr das so im Nachhinein für euch hört, dass die Schüler das nach diesem Tag sagen?
Ich starte gerade mal, Bianca, weil ich finde, dass zwei Dinge deutlich werden. Nummer eins, das große, warum man überhaupt solche Events macht und warum ich die mache, Resonanz. Nichts kostet mehr Kraft, als wenn du vor einer Klasse stehst und selber versuchst, Schwingungen in der Klasse zu erzeugen und keiner nimmt die auf und deine Energie verpufft. Und bei so einer Olympiade, bei so einer Veranstaltung hast du unglaublich Resonanz gespürt. Alle haben zum Schluss richtig, ich will nicht sagen vibriert, aber schon Energie in sich getragen und mitgenommen. Und das ist ein voll geiler Outcome. Ich finde, man merkt aber bei dem, was du gerade vorgespielt hast, noch zwei Dinge über Bianca. Denn da sind zwei Dinge miteinander verschmolzen. Eigentlich passt das voll zu dem, was Bianca macht, nämlich Projekte und Dinge mit Schülern über den Unterricht hinaus und die Frage nach gutem Unterricht. Und deswegen hat das so gut gepasst, gerade mit diesem O-Ton vom WDR oder wo du das her hast. Das zeigt eigentlich gut Biancas, ach, jetzt musst du gleich was dazu sagen, Bianca, ne? Eigentlich Biancas Ansatz, ne? Die Frage, wie wollen wir lernen? Und das Ganze noch in einem etwas größeren Rahmen mit einem Projekt, der über Unterricht hinausgeht.
Sehe ich genauso. Und zwar so, Tobi, wenn du dich erinnerst, ich habe ja mit Uli den Anfang der Pädagogik-Olympiade moderiert. Und wir haben ja nochmal auf den Punkt gebracht, was so alle 120 oder 130 Beiträge, die wir erhalten haben, zum Thema, wie wollen wir lernen, gemeinsam hatten. Und eine Gemeinsamkeit war, dass die Schüler partizipieren möchten. Dass sie also interessensgeleitet, offen, kreativ, also auf ihre Art, wie sie Kreativität verstehen, dann noch offen, also jetzt nicht eben klassisch weg vom, ich sag mal, Frontalunterricht, in verschiedenen Lernarrangements, da kann auch natürlich, können Inputphasen dabei sein oder auch noch Phasen vom Frontalunterricht, ist ja auch kein Widerspruch, aber ich sag mal, dass es die Mischung macht und dass vor allem die Interessen und die Potenziale der einzelnen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Das haben wir alle tatsächlich gemeinsam und da sind wir beide oder wir alle drei ja sowieso auch schon in jeder Hinsicht dran. Also ich würde mal sagen, wir leben das ja schon und sind darüber im Gespräch, wo auch die Chancen, die Risiken sind. Wir probieren da ja auch aus, wir experimentieren ja eben auch. Und die Pädagogik-Olympiade hat mir immer gezeigt, das ist das, was die Schülerinnen und Schüler ja auch heute im Jahr 2026 möchten. Das ist deren Bedürfnis. Sie möchten auch wieder hier Sichtbarkeit, sie möchten gesehen werden in ihrer Individualität. Und gleichzeitig und möchten sie lernen.
Ne? Genau.
Ja, genau, und mitmischen.
Vielleicht bedingt das eine das andere auch. Ne? Gutes Lernen kann vielleicht auch in so einem ganzheitlichen Kontext erst richtig gut funktionieren.
Ja,
wo man
genau,
partizipiert und mitmischt und einen Sinn dahinter sieht. Und Hashtag, die wir irgendwann hoffentlich einladen und dabei haben, Margret Rasfelds Herausforderung, die ja das Ganze genau so sagt. Ne? Es geht um große, zusammenhängende Komplexe, die man als Ganzes bearbeitet und nicht so kleine, vorgekaute, in den Kükenschnabel gewürgte kleine Häppchen im 45-Minuten-Takt.
Ja, Tobi, ich denke nur gerade dran beim Partizipieren. Ne? Mir fällt da auch immer wieder ein, also Partizipieren im Rahmen von Projekten, also sie mal nach ihrer Meinung fragen, was für Projekte möchtet ihr gern umsetzen im Umfeld und so weiter. Das hat ja, das ist ja klasse, wenn man da echt mit Begeisterung rangeht in der Schule durch die AG-Herausforderungen, wie sie Margret Rasfeld und wir auch umsetzen. Ich habe es mir auch abgeguckt bei Margret, gleichzeitig zu sehen, wie die aufblühen können. Ne? Also Stichwort Potenzialentfaltung, wenn die wirklich sehen, wie wirksam sie draußen sein können, wenn man sie partizipieren lässt. Aber auch Partizipation in dem Sinne, was immer wieder deutlich wird, bei der Implementierung von neuen Regeln, beim Mitspracherecht, wie man Unterricht gestaltet, ja, und umsetzt. Natürlich sind wir die Profis und die Pädagogen, die das irgendwann mal studiert haben oder sollten es zumindest sein, ne? Aber wir brechen uns ja keinen bei ab, wenn wir versuchen, die Bedürfnisse der Schüler mit reinzunehmen, weil wir ganz einfach wissen. Und jeder, der früher frontal beschallt wurde, der auch zuhört, vielleicht ältere Schule, ja, der wird vielleicht sagen, ja, war ja auch nicht schlecht, ne? Und dann hat uns halt einer gesagt, wo es lang geht. Aber tief in ihnen war auch damals das Bedürfnis bei denen, die so frontal beschallert wurden und so autoritär, so richtig, ich hätte eigentlich ganz gern mal ein bisschen Mitspracherecht gehabt, ne? Oder Partizipation gewollt. Und sie haben es nicht gekriegt früher, ne? Und wenn du jetzt als Lehrkraft erlebst, wenn du Schüler partizipieren lässt, wie du nicht deine Autorität verspielst, sondern natürlich autoritär dann irgendwo auch noch auftreten kannst, aber authentisch und auf einem schönen Level gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Ich finde, das ist immer klasse, oder?
Sehe ich genauso. Und ich sag mal, wir Pädagogiklehrer, ich sag mal, wir beschäftigen uns ja viel mit Erziehungsstilen. Und der autoritative Stil, ne, ist ja das, du bist als Lehrer eine Führungskraft. Also partizipieren heißt ja auch nicht mitbestimmen. Also du gibst ja schon irgendwie auch eine Richtung vor. Berücksichtigst sie jedoch, ne, also mit Herz, die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, die Beziehungsebene, sodass sie ja, sich beteiligt eben auch fühlen und auch werden und auch sehen, Selbstwirksamkeit, was das für dann eine Auswirkung hat, wenn sie das, was sie einbringen möchten, dann auch tatsächlich umsetzen können und dürfen.
Ja, und das als Lehrkraft beobachten zu können, das ist so schön. Ne?
Mhm, ja. Und die Waage zu halten zwischen, man gibt genug Freiraum, dass sie sich entwickeln können, aber nicht zu viel, dass es in totale Regellosigkeit oder in Verlorensein, in Überforderung mit zu viel Freiheit ausartet. Und dann auch noch, also das ist ja unsere große Herausforderung, ne? Dann wechseln wir am Tag mehrmals die Klasse und Stufe. Und die Siebtklässler, die ja völlig andere Formen und Rahmenbedingungen von Freiheit brauchen, als zum Beispiel 12- oder 13-Klässler, die schon mit viel mehr Freiheit klarkommen. Und das auszubalancieren, ist schon eine haarige Nummer, finde ich. Ist herausfordernd.
Ich glaube, ja, aber ich glaube, das ist so eine neue Kompetenz, die wir Lehrerinnen und Lehrer zukünftig brauchen werden, wenn wir, ich sag mal so, wie selbstgesteuerten oder selbstorganisierten Unterricht mehr machen wollen, also nicht ausschließlich, sondern mehr. Da dann auch zu beobachten, ich sag mal 3-4 Kategorien, ne, ob es jetzt Beginner sind, also die wirklich noch viel Führung brauchen oder die schon zweite, dritte, also Richtung Meister sind. Also ich kann jetzt schon Schülerinnen und Schüler aus der 6. Klasse nennen, die kann ich eine Stunde rausschicken und die haben den gleichen Stoff, den ich mit, weiß ich nicht, 20 anderen gleichzeitig parallel erarbeite, sich selbstständig auf anderen Wegen beigebracht.
Genauso macht das doch der Rupana auch. Ich meine, in seinem Buch hat er das beschrieben, dass der 3 oder 4 verschiedene Niveaus hat an Freiheitsgraden, die er den Schülern gewährt. Und es startet mit Stufe 1. Die Kinder müssen den Lehrern an den Schuhen kleben und wirklich wie im Schatten folgen. Und wenn die sich bewähren, dann wächst die Freiheit und kann auch wieder zurückgestuft werden, wenn es ausgenutzt wird. Ne?
Bis dahin, Tobi, ich glaube, in der höchsten Stufe kriegen sie doch den Schulschlüssel.
Ja, genau, und der Schlüssel, der stand extra in dem Buch drin. Ja. Das ist ja das, was manche eher traditionelle Lehrkräfte dann, ich nenne es mal uns reformorientierten Lehrkräften, vorwerfen, dass wir einfach locker laufen lassen, dass wir einfach so, so eine lockere Hand machen und die Kinder sich selbst überlassen und so. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall, ne? Das ist viel delikater und diffiziler, eine sinnstiftende Freiheit zu gewähren, als einfach radikal auf Autorität zu pochen. Wie siehst du das,
Bianca? Ja, nicht nur das, das ist ja ein Prozess. Die Freiheit kann ja nicht von vornherein da sein. Das heißt, die Schüler, Schülerinnen und Schüler müssen hier erstmal, ich sag mal, trainieren und üben. Und auf diesem Weg kann das passieren, dass die dann vielleicht Phasen haben, wo sie nichts machen, abgelenkt sind. Also ich muss ja immer wieder die dann wieder abholen und immer wieder eine Schleife machen. Also das kann dann auch schon mal bei dem einen oder anderen Schüler dauern. Und Kollegen, die das dann beobachten und sehen oder in Vertretungsstunden und noch nie das gemacht haben, die denken, oh, die machen ja gar nichts, die können das ja nicht. Und so entstehen dann tatsächlich Vorurteile. Ich kenne das, also ich kenne auch Kollegen, die das so auch beschreiben und kritisieren. Und ich lade dann in der Regel dazu ein, bitte komm mit, begleite mich 2, 3 Stunden mal, was dahinter steckt, oder übernimm selber einen Kurs in dem Bereich und mach deine eigenen Erfahrungen. Und wenn du deine eigenen Erfahrungen machst, ne, dann guck bitte mal, also dann sprichst du vielleicht anders darüber.
Boah, das ist krass mutig, Bianca.
Ja. Machen nicht viele. Also hin und wieder kommt ein Kollege oder eine Kollegin vorbei. Ne? Ja.
Ich finde das krass mutig von dir.
Ja. Und Tobi, das ist ja auch das, was du immer gesagt hast. Schieb doch mal das Wort noch ein, ne, wenn du sagst, ja, die können es nicht. Hallo, die können dann nicht selbstständig damit umgehen. Ja, sie können es noch nicht, weil sie es noch nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und wenn was ein Prozess ist, dann ist es das. Also das braucht ja Jahre. Ach, was weiß ich. Du musst ja immer wieder mit neuen Konstellationen in Teams, mit Menschen, die unterschiedlich ticken, lernen, umzugehen. Ja, oder mit unterschiedlichen Situationen. Du musst in der Lage sein, dich selbst zu organisieren. Was brauche ich jetzt, um mich zu fokussieren? Was brauche ich, um mir den Stoff vielleicht selbstständig nach und nach anzueignen? Und das sind ja Kompetenzen, die viele Erwachsene gar nicht haben, ne? Weil sie nie in die Lage kamen, dass sie mal über längere Zeit eigentlich in der Schule darin gefördert wurden. Aber eigentlich muss das ja das Ziel von Bildung sein. Selbstorganisation.
Ja, nicht eigentlich, genau. Punkt. Demokratiefähigkeit, genau. Was brauchen wir? Demokratiefähige Menschen, die nachwachsen. Mhm. Wenn wir das nicht vermitteln, Menschen, die ihrer eigenen Selbstwirksamkeit bewusst sind, die in der Lage sind, das Maul aufzumachen, wenn irgendwo was nicht stimmt, und die selbstwirksam agieren und initiativ sind, das brauchen wir doch. Und das ist schon das, was so klassische Schule systematisch eher unterdrückt. Nicht?
Ja. Manchmal weiß ich nicht, ob das System das auch will. So, weißt du, vom Wirtschaftssystem. Ich denke jetzt als Wirtschaftswissenschaftler, ne, wenn du im Unternehmen oder so später arbeiten sollst, haben nicht manche, die so Führungskräfte sind, eigentlich viel mehr Bock auf Leute, die einfach Ja und Amen sagen?
Employability, ne? Ist das Stichwort.
Ja, ja. Genau. Employability. Also von daher überlege ich mir manchmal vom System her gedacht, ist das überhaupt so gewollt, dass die selbstbewusst sind, dass die das Maul aufmachen, wie du, Tobi, immer so gerne so.
Und Thomas, sagst, ne? der Stimmtrainer, genau. Mach's Maul auf.
Das hat Thomas, der doch, genau. Da zweifle ich manchmal.
Aber das agile Projektlernen oder das agile Lernen oder das agile Arbeiten spricht doch dem entgegen, oder?
Also definitiv, ne? Also ich glaube, das ist eher dieses alte Schule-Denken, was da noch irgendwo
also manche da gerne... Also beides da, meinst du? Also sowohl dieses Traditionelle als auch das vielleicht schon Neue.
Ja, also ich glaube, dass manche aus der Wirtschaft halt denken, ja gut, wir wollen halt innovativ sein, aber dann, wenn ich es euch befehle, ja, so nach, also auch nicht zu frei, ne? Jetzt, dass ihr hier auf ganz komische Gedanken kommt, das mag ich jetzt auch nicht, also ihr müsst schon so ticken wie ich. Und das ist halt so ein bisschen im Widerspruch, ne? Aber um konkurrenzfähig zu sein, brauchst du dieses Agile, ne? Du brauchst die Kreativität, und gleichzeitig schaffen es viele Führungskräfte, das genau zu untergraben, ne?
Bianca, lass uns doch mal ganz kurz so tun, als würde ich nicht wissen, was agiles Projektmanagement ist. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Normalerweise ist es ja so, dass wenn man jetzt Projektarbeit macht, man überlegt sich was und dann arbeitet man auf das Ziel hin, also das fertige Produkt. Ja, also ich habe eine Idee und wir machen jetzt einen Plan und gucken, dass dann das Projekt am Ende dann da steht. Bei dem agilen Projektlernen, also das macht man mit dem Kanban-Board, also ist sowas was to do, dann in Bearbeitung und dann, wenn es erledigt ist, da kann man noch weitere Felder aufmachen, also das kann man auch individualisieren. Und es ist tatsächlich prozessorientiert. Also man zu Beginn der Stunde, also wir haben das ja in der 6. Klasse implementiert, einmal die Woche, eine Stunde. Ne, was machen wir heute? Was brauchen wir dafür? Was ist schon in Arbeit? Und das kann sich ändern, weil dann auf einmal, uns fehlt jetzt noch Geld, wir brauchen Geld, wo kriegen wir jetzt Geld her? Da müssen wir uns erstmal darum kümmern. Dann aus irgendwelchen Gründen klappt das Projekt jetzt nicht. Der Geldgeber fehlt, sag ich mal jetzt. Ja? So, dann brauchen wir entweder vielleicht einen neuen Geldgeber oder es ist illusorisch, dass das Projekt klappt, dann brauchen wir einen neuen Plan, sogar vielleicht sogar ein neues Projekt. Und das Projekt, das ist auch das Interessante beim agilen Projektlernen, also es kann verändert werden, also auch vom Produkt hinterher, weil es sich vielleicht noch was Besseres ergibt. Also man hält nicht starr an der ersten Projektidee quasi fest. Es kann sich also tatsächlich in verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Und jetzt kommt's, und das ist das Besondere, es darf auch scheitern. Weil wenn ein Projekt gescheitert ist, also jetzt, was weiß ich, hatten wir zum Beispiel auch mal einen Fall, da hatte ein Schüler, hat eine Schülergruppe ein super Video erstellt und dann ist das Handy, also es war auf dem Handy gespeichert, nicht auf dem Schul-iPad, kaputt gegangen und dann war und hat er hat keine Sicherheitskopie gemacht, es war weg. Total traurig, ne? Also das Produkt war weg. Trotzdem haben die Schüler was gelernt. Trotzdem hatten sie dann auf dem Zeugnis, also die kriegen keine Noten, sondern eine Kompetenzbeschreibung, stehen. Das haben wir beobachtet, was sie gelernt haben, auch wenn das Produkt jetzt nicht da war. Die haben viel daraus gelernt, nämlich ab jetzt immer eine Sicherheitskopie zu erstellen. Ne? Also ist ja.
Ne? Und auch der Weg dahin, Bianca. Ne? Die haben ja das Video erstellt, da müssen sie ja Schnittkompetenzen gehabt
Absolut,
haben und
ja,
so weiter.
Genau, ja.
Ne? Und das, die Kompetenzen sind ja nicht weg, wenn das Handy kaputt geht, oder?
Genau, ne? Richtig. Ne?
Nee, die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht bei uns in einem Projekt, wo wir ein Event vorbereitet haben, wo wir einfach keine Tickets, ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch damals eingeladen.
Genau, wir werden gekommen.
Ihr werdet gekommen, ne? Aber leider hätten außer euch noch 400 andere kommen müssen und das haben wir halt nicht hingekriegt bis zu einer Deadline. Ja, und trotzdem haben wir Flyer erstellt, ein Video gemacht, was weiß ich, im agilen Projektmanagement so die Basics kennengelernt, ne, was du halt später in der Arbeitswelt auch brauchst. Ja, dann ist es halt, also Schule ist ein großer Spielplatz, finde ich. Und du kannst ausprobieren und dir reißt keiner den Kopf ab. Schöne Grüße an Hamid Dawan, von dem habe ich das, den ich mal in einem anderen Podcast interviewt habe. Aber es trifft so zu, ne? Schule auch mal ab und zu als Spielplatz zu begreifen. Wir spielen gerne, ne? Gamification und so.
Ja, vielleicht dann noch ergänzend, ne? Also Problemlösekompetenz. Ja, also ich hatte heute wieder ein gewisses Projekt gelernt und ne, irgendeine Gruppe hat ein Problem. Und da sitzen noch 20 andere, die unterstützen können. Wer hat eine Idee? Und es gibt mindestens immer 4, 5, 6 Ideen. Und von diesen 4, 5, 6 Ideen ist vielleicht eine, die dann weiterhilft. Ne? Also ist also, man kann dazu beitragen, man kann sich Hilfe holen, man kann sich Unterstützung holen. Ich muss das nicht alleine machen. Also ich kann andere bitten, mitzudenken.
Da habe ich eine lustige Anekdote zu. Ich mache das auch in meiner PEDA-EF, dass ich so agile Projekte mache, 3 Monate komplett selbstgesteuertes Arbeiten. Und ich habe eine Regel, die heißt, Herr Kammer gibt keine Antworten. Alle Dinge, die Schüler brauchen, müssen die selbst erdenken und fast reflexhaft, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr das mit euren Schülern macht, fast reflexhaft in den ersten Wochen kommen die Schüler mit jedem noch so kleinen Kack zu einem und fragen, Herr Kammer, soll ich den roten Stift oder den blauen Stift nehmen? Ist es okay, wenn wir einen Vortrag machen? Ist es okay, wenn wir das mit Keynote machen und nicht mit PowerPoint? Und irgendwann an einem Punkt, wenn es mir dann total reicht, dann schreibe ich immer nur ganz groß an die Tafel, was denkst du? Fragezeichen. Und ich antworte schon gar nicht mehr, sondern zeige einfach nur noch auf diese Frage. Das ist die eine goldene Regel. Ich gebe keine Antworten. Ihr müsst selber die Antworten verantworten. Da steckt ja auch Verantwortung hinter, ne? Habe ich übrigens auch so ein bisschen in der Laborschule Bielefeld erlebt, wo ich total geflasht war, weil diese Lehrer ums Verrecken keine Antworten gegeben haben. Die wurden von den Schülern was gefragt und es kam immer nur eine Gegenfrage, die den Schülern geholfen hat, selber auf die Antwort zu kommen. Ne? Problemlösungskompetenz.
Mein Chef macht genau das Gleiche. Der hat auch einen agilen Projektkurs und wenn Schüler zu ihm kommen und genau solche Fragen stellen, dann stellt seine Gegenfrage. Also er gibt keine Antworten, sondern stellt weitere Fragen. So, und das wissen die Schüler mittlerweile auch. Gut, die müssen also selber denken, ne? Verantwortung übernehmen. Und die finden in der Regel auch die Antwort. Die kennen die ja eigentlich schon, jetzt mal ernsthaft. Ne? Also das sind ja eigentlich Fragen, die du gerade gestellt hast. Soll ich den roten oder blauen Stift nehmen? Die wollen nicht wissen, ob sie den roten oder blauen Stift nehmen, sondern die wollen mit dir in Beziehung sein. Nein, auch nicht. Aber die wollen auch
für dich Beziehung sein. Interessant, den Gedanken hatte ich noch gar nicht. Suchen die Beziehung und Austausch? Ich habe das immer darauf geschoben, dass ich dachte, krass, guck mal, die wollen die Verantwortung so gut wie möglich outsourcen, damit die ihren Hintern im Trocknen haben. Auf die Beziehungsebene bin ich gar nicht gekommen. Ja.
Und wir müssen ja auch nochmal bedenken, in dem Alter, ne, wenn du seit der Grundschule eigentlich nur gesagt bekommst, was du machen sollst, ne? Also du bist ja eigentlich nur immer im Soll-Modus. Du sollst ruhig sitzen. Du sollst den Arbeitsauftrag Nummer 5 auf Seite 283 machen. Du sollst pünktlich sein. Du sollst alles Mögliche. Ja, aber wo wirst du denn mal gefragt, was du willst? Ne? Und jetzt auf einmal kommt dann so ein Herr Kammer da um die Ecke und denkt sich hier so einen neumodischen Kram aus. Ne? Und auf einmal sagt er nichts mehr und er gibt keine Antworten. Und alle stehen wie der Ochs vorm Berg und denken sich, soll ich damit umgehen? Also ab und zu probiere ich es halt nochmal bei Herrn Kammer und frage ihn dann, was könnte ich denn machen? Also, oder ist es nicht vielleicht das Denken, das du erstmal rauskriegen musst aus den Köpfen?
Ich habe dazu eine Übergangslösung. Jetzt kein Scherz, das mache ich in Klassenarbeiten, das nervt mich ja total. Ne? Ich habe da über den Rand geschrieben, ist das schlimm? Mein Füller ist alle, da habe ich mit dem und ne? Also das nervt total und stört die Klassenarbeit, also die Ruhe. Wenn solche Fragen kommen, wisst nicht, ihr kennt meine Antwort, ja, wir sollen selber entscheiden. Ne? Und auf dem Weg dahin, also wenn die sich melden, ich so, ne, zeige ich dann nur dahin. Die schreiben dann tatsächlich irgendwie unter, ich habe mich entschieden, den lila Stift zu nehmen. Ich habe mich entschieden, über den Rand zu schreiben, weil ich es nicht anders konnte. Und das brauchen die tatsächlich noch, wir brauchen das noch, bis sie dann irgendwann mal es machen und ich checke, aha, ihr habt das so gemacht, weil so und so. Und muss da gar nicht mehr fragen.
Und wir singen schon wieder die Strophe Selbstwirksamkeit, eigene Entscheidungen, das, was wir gerade schon bei der Olympiade hatten, ne? Man lernt die eigene Wirksamkeit kennen. Tja. Jetzt hast du vorhin gesagt, Bianca, wir haben das gemacht. Damit meinst du ja nicht dich und deine Klasse, sondern euch als Schule, ne?
Ach so, ja. Tatsächlich haben wir uns nach Corona so fremdbestimmt gefühlt durch die ganzen neuen Erlasse, die da kamen, was wir denn alles tun müssen und wie einschränkend das war. Und wir immer mehr gesehen haben, nicht nur, dass wir von den Kolleginnen und Kollegen, ne, wir mussten ja testen und alles Mögliche machen, sondern auch von den Schülerinnen und Schülern, was sie machen mussten, dass wir uns danach gesehnt haben, da wieder in die Öffnung zu kommen, was ja auch was nicht leicht war insgesamt. Und der Schulleiter hat dann, der schon lange Fan ist von der Kanban-Methode, eben das agile Projektlernen vorgestellt. Das haben wir dann schön in drei Einzelkonferenzen, immer nur 20 in einem Raum, ich erinnere mich noch, diskutiert und abgestimmt, ob wir das versuchen wollen. Die Entscheidung war knapp, also es gab ziemlich viele Punkte auch dagegen, weil, jetzt kommt's, es hat tatsächlich ein neues Lernverständnis und auch Lehrverständnis beinhaltet, denn der Lehrer ist Lernbegleiter, nicht mehr Fachlehrer. Also ich betreue auch Projekte, die mit Sport, mit Technik, mit Computer, mit Kunst, Literatur, Musik zu tun haben. Also ich kann mich dann nicht auf meine Fachexpertise berufen. Und ich bin als Lernbegleiter vor allem Berater. Das heißt, ich muss gucken, was kann der Schüler oder die Schülerin überhaupt und wo ist das Potenzial, was kann ich da fördern? Also ich bin Impulsgeber, ich inspiriere und dann begleite ich das. Also das ist tatsächlich ein neues Lehrerverständnis und da haben ganz viele Kollegen gesagt, da bin ich nicht für ausgebildet, ne, da habe ich Sorge, dass ich das nicht kann. Wir machen dann dicht und wir haben dann das so gemacht, wir haben tatsächlich uns fortgebildet im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens und dann gab es so eine Kerngruppe von 15 Kolleginnen und Kollegen, die dann gesagt haben, wir machen es. Und im ersten Jahr hatten wir noch den großen Luxus, den wir leider nicht mehr haben und haben die Kurse zu zweit gemacht, also zwei Lehrkräfte pro Kurs. Das war super gut, auch von wegen Beratung und Orga und alles, mit ungefähr 25 Schülern. Jetzt sind wir im vierten Jahr und leider immer, also nur noch ein Kollege, was schon wirklich manchmal auch anstrengend ist, dann auch mal so die Projekte zu betreuen. Also zwei Kolleginnen oder Kollegen wäre besser. Na, aber wir entwickeln uns tatsächlich auch agil weiter. Das heißt, wir haben jetzt im vierten Jahr und wir haben immer wieder was Neues gemacht. Also wir treffen uns regelmäßig, evaluieren das, was gut läuft und was nicht gut läuft. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade dran, wenn wir mal krank sind oder nicht da sind auf Fortbildungen, muss das ja vertreten werden. Und der Kollege, der dann vielleicht nicht agiles Projektlernen schon mal gemacht hat, da steht dann erstmal, oh Gott, was läuft denn hier? Ne? Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Also dass wir da einen Leitfaden sind wir jetzt gerade dran, nochmal zu entwickeln. Ne? So, und dann, ja, um da vielleicht so auch Berührungsängste zu lindern. Dann haben wir jetzt noch als großes Thema BNE reingebracht. Also die Projekte, die die Schülerinnen und Schüler machen, die sind alle mit BNE verknüpft. Was auch gut ist, was nochmal ein schöner Input ist. Und, ne, weiß ja Tobi, mein Lieblingsthema, Nachhaltigkeit, dann eben auch noch da ein wichtiges Zukunftsthema oder ja, nicht nur Zukunfts-, auch Gegenwartsthema ist.
Ja, du, ihr seid ja damit richtige Pioniere, auch wenn ich jetzt an das fünfte Abiturfach denke, ne? Weil ja sogar die Landesregierung und unser Ministerium in NRW ja endlich so weit ist, sowas Übergreifendes auch mal zu uns an die gymnasiale Oberstufe zu bringen, mit dem fünften Abiturfach und einem Projektkurs, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, wo auch endlich mal was Übergreifendes kommt, wo Lehrkräfte auch beratend tätig sind. Und ihr habt das jetzt schon seit Jahren dabei. Bianca, wie geht ihr um mit Lehrkräften, die unsicher sind und die Bedenken haben? Mhm. Die sind ja überall und ich garantiere, jetzt hören Lehrkräfte zu, von denen ein Teil selbst Lehrkräfte sind, die vielleicht auch Bedenken haben oder die andere KollegInnen haben, die Bedenken tragen, was ja völlig nachvollziehbar und verständlich ist.
Na, absolut.
Wie gehst du daran?
Na, also das ist tatsächlich ein wichtiges Thema in der Schulentwicklung. Also der ganze Change, der ja gerade stattfindet, der geht nicht von jetzt auf gleich und alles klappt super. Also es ist ein Prozess. Und Geduld, wie ihr wisst, ist mein Lieblingswort. Und ja, also ich werde immer wieder, ich sag mal, wirklich demütig an Geduld erinnert. Also manchmal ist langsamer schneller. Also die Kollegen mitzunehmen. Wie kann man die Kollegen mitnehmen? Indem man eben, ich sag mal, Ängste mindert und Selbstwirksamkeit erhöht. Und da gibt es tatsächlich ja, mehrere Möglichkeiten. Also ich sag mal durch Fortbildung sowieso, ne, immer, also indem man Fortbildung anbietet oder auch pädagogische Tage in der Thematik. Dann indem man sich andere Schulen anguckt. Wir waren ja auch zusammen alle in der Laborschule Bielefeld. Ich war mit meinem Chef in Bad Oeschingen. Jetzt ist die Idee, noch eine weitere Schule zu besuchen. Wir gucken uns jetzt auch noch eine Wuppertaler Schule an, die auch total super interessante, spannende Sachen machen. Kann ich euch mal auch später erzählen.
Da will ich und, auch
nicht. Genau. Ja, komm. Juhu. Und dann tatsächlich, was ich gerade meinte, einladen. Ne? Also komm mal mit in meinen Unterricht. Ist ja kein Unterricht, in meiner Begleitung sozusagen. Und ich erzähle dir das. Ne? Sei neugierig oder übernimm mal einen Kurs. Wir begleiten dich auch in dem Jahr. Also einfach, ne, ausprobieren. Und es gibt keine Noten. Es gibt eine Kompetenzbeschreibung. Und es ist was ganz anderes. Und es ist, also aus meiner Sicht, mir macht das total Spaß zu sehen. Und das ist von Jahr zu Jahr immer noch besser geworden. Also die Schüler, die sollen ja tatsächlich das machen, wo ihr Herz dran hängt. Und das kriegen wir raus in den ersten Monaten, ne? Also was so ein Herzensthema ist. Es gibt auch Schüler, die haben kein Herzensthema, die wissen nicht und ändern dann wieder und sind unsicher. Aber auch das ist okay mit 12 Jahren. Ich bitte euch. Ne? So. Und die machen dann wiederum andere Erfahrungen. Da ist auch ganz viel, was sozial-emotional läuft. Wenn die in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen arbeiten und dann gibt es zwar Streitereien und wie die dann wieder in den Griff kriegen. Ne? Das läuft auch parallel. Also da ist so viel, was die da in der Zeit lernen. Die müssen zum Schluss auch hinterher den Eltern präsentieren. Also wir laden die Eltern ein und den aktuellen Fünfern, die ja in der Sechs dann das agile Projekt lernen, auch haben, sodass die dann auch inspiriert werden können. Ja, ist voll gut. Geil. Und die gucken dann auch ab oder machen Projekte weiter. Also die werden dann fortgeführt. Hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Also da ergeben sich ganz viele Synergien.
Also vor allen Dingen, was du sagst, Bianca, wenn ich mir jetzt vorstelle, an alle Zuhörer, ne, die entweder ein Kind haben im Alter von 10, 11, 12 Jahren oder aber eins hatten, so was vielleicht mal im Alter war. Ich kriege das gerade selber mit, wenn die Kinder merken, gerade an der weiterführenden Schule, dass sie in diesem Korsett der Schule gefangen sind. Ne?
Ich muss immer dann das Zitat, ja, genau so.
Ja, dieses Zitat noch in den Ohren von so einer 11-12-Jährigen, mein Leben ist die Schule, aber die Schule ist nicht das Leben. Die total betroffen erstmal sagt, was Schule gerade mit ihr macht. Und ihr kriegt es dann hin. Und hier wirklich möchte ich Lehrkräfte ermutigen, wenn du dann siehst, dass so ein 11-12-jähriges Kind auf einmal in so einem Kurs wie bei euch gefragt wird, was ist ein Herzensthema? Komm, wir finden es gemeinsam mal heraus. Was interessiert dich so aus tiefstem Herzen? Was könnte eine Leidenschaft sein? Die Frage hast du sonst, oder habt ihr sie gestellt bekommen, als ihr Schüler wart? Ich nicht.
Nein. Ne? Und
das erstmal so zu finden, Moment mal, jetzt darf ich mich einbringen, was interessiert mich denn? Kümmere ich mich gerne um vielleicht Geflüchtete oder ältere Menschen oder dies oder jenes? Hey, und die Lehrer unterstützen mich, ne? Wie cool ist das denn? Ich krieg zwar, das wäre noch so eine Frage, Bianca, wie erlebst du das, Stichwort so Stellenwert von Pflichtfächern, Mathe, Deutsch, in den Köpfen der Kinder im Vergleich zu eurem nicht benoteten Herausforderungsfach oder Projekt? Ist es dann so, dass die Schüler das als gleichwertig oder sogar noch lieber machen oder dass sie sagen, nee, erst müssen meine Noten in Mathe und Deutsch so stimmen und an zweiter Stelle kommt das Projekt? Oder wie erlebst du das?
Ich glaube, es ist keine Konkurrenz. Also das ist, glaube ich, ist einfach nur eine andere Form dann des Unterrichts. Und das, ich kann mal so ein paar Beispiele sagen, was die dann produzieren. Also wir haben zum Beispiel unser Schulgebäude aus Lego nachgebaut. Das Schulgebäude aus Pappe nachgebaut. Wir haben Schulraumverschönerung, also die haben Wände bemalt mit unserem Logo. Wir haben, eine Gruppe hat im letzten Jahr eine Tierpatenschaft mit dem Duisburger Zoo arrangiert. Eine Gruppe hat ehemalige Schülerinnen und Schüler, die jetzt auch in der Politik sind, in die Schule eingeladen, interviewt, dazu ein Buch erstellt, das verkauft und den Erlös gespendet. Das war übrigens auch im WDR. Haben da echt so viel dabei gelernt und das wird jetzt fortgeführt, das Projekt. Das machen jetzt welche aus meinem AP-Kurs, ne, führen das weiter. Andere haben sich mit Nachhaltigkeit, mit dem Müll, Plastikmüll und da Projekte entwickelt, nachhaltig Kosmetik hergestellt. Eine Gruppe hat gesungen, hat Musik gemacht. Eine Schülerin, die, ich sag mal, sehr introvertiert ist, hat sich wirklich, kein Scherz, ein Dreivierteljahr mit Origami beschäftigt und hat wundervolle Bilder entwickelt, die jetzt in der Schule hängen. Im Sekretariat steht ein Origami-Blumenstrauß. Ne? Also einfach so, und ne, weil sie da ein Talent eben hat. Und das ist einfach schön. Es muss nicht alles irgendwie dem Lehrplan entsprechen. Ne? Also im Lehrplan steht irgendwo, kann Origami falten. Aber diese Stunde hat dem Mädchen jetzt, glaube ich, für ganz viel auch Selbstwirksamkeit. Und sie hat da so viele Komplimente. Sie ist 3 Zentimeter mindestens gewachsen.
Ich finde, weil wir immer das Curriculum so als Maß nehmen, dem Curriculum übergeordnet ist noch das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen. Und da steht in Artikel 1 ganz oben, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und die Bereitschaft zu sozialem Handeln zu wecken, ist das oberste Ziel von Schule und Erziehung. Und nicht Kompetenzen im Fach Mathe, Deutsch oder Sport. Nicht so ungut, Alex oder Petter. Ja. Das steht ja ganz oben, ne? Die Bereitschaft zu sozialem Handeln zu wecken. Das ist ganz oben. Die Curricula, die haben dienende Funktion. Und das ist das, was man als Fachlehrer manchmal vergisst. Dass das Curriculum untergeordnet ist, auch wenn das im Alltag dann, so paradox das auch ist, dann oft so vorne scheint und im Vordergrund scheint.
Und wir merken ja, Bianca, wenn du das so erzählst, ne, dass du sagtest, die Schüler sind um 2-3 Zentimeter gewachsen, weil die auf einmal was verspüren, da ist auf einmal wieder Leben da, weil sie nicht nur funktionieren müssen. Aber wenn ich dich so angucke, dann weiß ich ja auch, was das mit dir macht, wenn du diese Geschichten wie jetzt gerade dann auch erzählen kannst. Ne? Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, das habe ich nie gelernt. Im Referendariat nicht, im Studium nicht. Da heißt es dann immer, ja, du musst ja auch was zeigen. Ne? Nicht, dass du gar nicht irgendwie in Erscheinung trittst. Wenn
Lernprogression, wo war die denn bitte? Genau.
Und, weißt du, da kriegst du das nicht beigebracht. Aber wenn du jahrelang mit Kindern zu tun hast und diesen Moment hast, wo Kinder aufblühen und sie nur beobachtest, wie die über sich hinauswachsen. Ich schildere immer da einen Moment, wo ich in so einem Projekt drin war und die sagten irgendwann, als ich reinkam, verspätet, weil sie selber schon loslegen wollten, Herr Böhle, setzen Sie sich mal da hinten hin, wir sind gerade im Diskutieren. Und ich habe einfach nur eine halbe Stunde die Klappe gehalten und habe denen zugehört beim Diskutieren und da flogen auch mal die Fetzen. Mhm. Und ich dachte mir, wow, das ist Unterricht. Und hier ist Energie im Raum, die ich sonst nicht verspüre, wenn ich einfach meine Themen abarbeite. Und wie die da aufblühen und dran wachsen, das ist herrlich zu sehen. Und dann bin ich hier nicht mehr der, der hier frontal einen Input gibt. Was ich ja eigentlich immer denke, das ist das Einzige, wozu ich als Lehrer
da bin. Was wir auch gelernt haben, wenn wir ehrlich sind, ne?
Ja. Ja, und du musst diese Komfortzone verlassen. Und wenn du diese Erfahrung einmal gemacht hast mit Schülern, lässt sie dich nicht mehr los. Mhm. Also einer, der Kinder und Jugendliche mag, den lässt das nicht los, wenn du siehst, was sowas mit denen macht. Ne? Frei, der Margit Rasfeld, gibt es ja das Buch zu Nach Schule im Aufbruch und AG-Herausforderungen. Von Friday gibt es YouTube-Videos, wo auch gezeigt wird, wie man die Eltern mit an Bord holt von so einer Idee. Also das sind alles nochmal Tipps an die Zuhörer. Ne?
Bianca, ihr habt bei euch und mit dir ja aber auch noch mehr umgesetzt als nur dieses agile Projekt lernen. Habe ich richtig in Erinnerung, dass ihr auch euer Stundenklingeln abgeschafft habt?
Ja, das hat dann der Schulleiter schließlich bestimmt. Wir waren ja hier auch an anderen Schulen und er ist ja dadurch, dass er überall auch noch mit in Staatsprüfung drin ist, kriegt er andere Schulen mit. Und es gibt ja schon ganz viele Schulen, die keinen Schulgong mehr haben. Und wir haben einen ziemlich, wie ich finde, lauten Schulgong. Und dann haben wir mal überlegt, wäre das ja eine Möglichkeit, den mal abzustimmen. Das kannst du ja nicht so einfach machen. Also würde ich zum Beispiel nicht so einfach machen. Ich habe also jetzt quasi in Klasse 6 mal meine Schüler pro contra, Klassenarbeit Deutsch, ne, schreiben lassen. Und war hochinteressant, was sie gesagt haben, warum man den Schulgong nicht abschaffen sollte. Also aus der Sicht von 12-Jährigen, ne? Mit meinen Oberstufenschülern drüber gesprochen. Also es ist wirklich, jeder argumentiert anders und hat wirklich aus seiner Perspektive gute oder weniger gute Argumente oder nachvollziehbare, die dafür oder dagegen sprechen. Wir haben dann eine Testphase gemacht von der Woche vor den Sommerferien und die dann evaluiert. Also jeder durfte kommentieren, was aus seiner Sicht gut lief und was nicht in der Woche. Und dann haben wir tatsächlich nach den Sommerferien den Gong ganz ausgestellt. Und also die durften alle partizipieren, also jetzt, ne, aber im Prinzip hat dann der Schulleiter bestimmt, also er hat dann die Entscheidung getroffen, dass der Gong eben ausbleibt. Wir haben allerdings einen Mini-Kompromiss gefunden, der dann eben auch bei der Evaluation rauskam, dass ein Klingeln, nämlich das, wenn die Schüler wieder aus der großen Pause reinkommen, stattfindet, damit die, weil die sonst im Spiel vertieft sind, daran erinnert werden und dann nach der Mittagspause dann nochmal. Also es gibt zweimal einen Gong. Das ist jedoch so entlastend, also aus meiner Sicht, es ist viel ruhiger und intuitiver. Also ich finde den Gong da konditioniert schon ziemlich und es sind jedoch immer noch Stimmen da, und das ist auch normal, wie ich finde, die den Gong wieder haben möchten. Ist ja auch eine Gewöhnung, ja, und ist auch ein strukturgebendes Signal. Ich mache jedoch die Erfahrung, dass es auch ohne geht und dass man dann viel mehr, dass es sanfter ist. Also die Übergänge von Stundenende zu Pause, ne, das sind also, ist fließender als so Gong und abrupt.
So forciert. Ne,
stehen genau. Alle auf. Ja, genau. Ne?
Ja.
So, aber es war auch, es ist starke Diskussion, also überall, also ist immer noch, ne? Also man hat sich jetzt dran gewöhnt, es ist jedoch noch nicht, also jetzt so selbstverständlich.
Alex hat gestern am Telefon sowas gesagt wie, Alex, für dich war das sowas wie Urlaub, als euer Gong mal ausgefallen ist?
Ja, tatsächlich, also bei uns war die Klingel kaputt und ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem Jahr oder so. Ich war ganz irritiert, ich habe das irgendwie nicht richtig mitbekommen und dachte die ganze Zeit so, eigentlich müsste es doch schellen. Und also wie du das auch sagst, Bianca, dass also dein ganzes Stresslevel sinkt auf einmal, weil es fließend ist. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn wir fürs Leben lernen sollen, ja, im Leben begegnet uns nach der Schule nie wieder ein 45-Minuten-Gong. Ja, also in keinem Unternehmen oder so. Das heißt, eigentlich müssten wir ja lernen, uns trotzdem zu strukturieren. Und wir kennen doch, jeder kann doch in der Schule, hallo, wir sind an der Weiterführenden, oder ich am Berufskolleg, jeder kann die Uhr lesen. Ja, so, und weiß, wann er vielleicht wo sein sollte. Natürlich, wenn du jetzt komplett reformpädagogisch unterwegs bist, wie Wut Oesching, Alemannenschule, das könnte Schule machen, ne, von Stefan Rupana, weil wir häufiger drüber gesprochen hatten, das Buch gibt es ja, dann ist das nochmal ein ganz anderes Konzept. Aber für eine herkömmliche Schule das Experiment zu wagen und vor allen Dingen die Schüler mit zu befragen und nicht nur einfach das von oben herab zu entscheiden, ist doch genau das richtige Stilmittel, wie ich finde, sowas dann mal auszuprobieren. Und was macht das mit allen Beteiligten? Kurzen genau. Fragebogen mit 3, 4, 5 guten Fragen und dann guckt man, ob man es so belässt oder ob man es wieder macht.
Und vor allem, man kann es auch sogar im Unterricht thematisieren. Ne? Wie gesagt, jetzt in Deutsch, Pro-Kontra-Diskussion, du kannst das überall irgendwie reinbringen. Auch in ja. den Pädagogik, ne? Konditionieren, was auch immer. Ne?
Natürlich, also, ja klar. Wir sagen ja manchmal, wir drei sagen ja manchmal so aus Spaß, eigentlich müssten wir eine Schule gründen oder so, wo wir das alles umsetzen und so. Angenommen, genau das wäre der Fall. Und du, Bianca, wärst Schulleitung und hättest schon freieste Handlungsspielräume. Wie würde die Schule aussehen?
Erstmal wäre ich nicht alleine Schulleitung. Also ihr wärt mit mir Schulleitung. Also wir wären ein Dreierteam. So, also das ist Nummer eins. Vielleicht mit verschiedenen Ausrichtungen. Ne? Also so, also ich finde, Führung kann verteilt werden. Es wäre erstmal, ich habe eine Freundin, die Schulbauarchitektin ist. Wir sind oft im Gespräch und ich bin ja auch neugierig und frage, wie macht das denn der Schulträger und spricht ihr überhaupt mit der neuen Schulleitung, wie die Schule eingerichtet werden soll und so weiter. Also das finde ich total spannend, da so das zu haben. Also erstmal das Schulgebäude, das muss gemeinsam konzipiert werden, also mit dem pädagogischen Anspruch, was wir eben auch wollen. Also es müsste Räume geben für alles Mögliche, also Räume fürs Lernen, Räume fürs Ausruhen, Räume für Betreuung, Räume fürs Essen, Räume fürs selbstständige Lernen. Also Räume meine ich jetzt nicht unbedingt den viereckigen Raum, sondern Bereiche, die damit zusammenhängen. Es müsste ein ästhetisches Gebäude sein, also schön. Man sagt immer, man hat kein Geld, wir bringen unsere eigenen Sachen mit in die Schule. Also das sollte keine Frage von Geld sein, schöne Möbel zu haben. Schönes Licht zu haben, nicht diese Neonleuchten. Ne? Also es ist ein Wohlfühlort, jedoch auch ne, ein Lernort. Also es ist nicht zu Hause, klar. Ich fand das sehr schön in Wutöschingen, dass das eine Hausschuhschule war. Das war damit ruhiger und sauberer, weil man das viel mehr wertschätzt. Ne? Also nicht mit Straßenschuhen da alles dreckig machen. Das war toll. Ich würde Kollegen einstellen, die nicht hier strafversetzt, die dann versetzt werden oder wollen oder nicht schön, wollen. Ja, genau. Ja. Immer lustig. Sondern wirklich Kollegen, die wollen. Und in meiner Idealwelt melden die Eltern die Kinder bewusst an dieser Schule an und partizipieren auch. Ne? Also jetzt an der Schule von Margit Rasfeld müssen die Eltern, ich weiß nicht, wie viele Stunden die Woche im Monat, ich glaube 3 Stunden im Monat, ne, irgendwie sich einbringen, irgendwas machen, irgendwo. Das kann ganz verschieden sein. Stellt euch das mal vor, bei 1000 Schülern, ne, wenn Eltern da, selbst wenn sie irgendwie in der Cafeteria, in der Bücherei oder sonst wo mithelfen, ne, und 3 Stunden im Monat kriegt wahrscheinlich jeder.
Das läppert sich. Ja. Das läppert
sich. Genau. Was für eine Verbundenheit unter allen Beteiligten das auch schaffen kann.
Mhm. Ja. So, und gerne, also sowieso, also ich würde eine Gemeinschaftsschule machen wollen. Ne, so eine Schule für alle.
Ja.
Und es wird sich dann auch, jetzt meine ich ernst, es wird sich agil entwickeln. Ne? Was würde sich in diesem Stadtteil, wo die Schule dann auch gebaut wird, ne, ich sag mal so wie die Rüttli-Schule, ne? Also wie wurde der Rüttli-Campus zu dem, was er heute ist? Weil da ganz viele mitgewirkt haben, partizipiert haben, und ihre, wie sich die Schule vorstellen, dann auch umgesetzt haben, ohne dass die Stadt dann sagte, der Schulbau wird nicht fertig und da müssen wir jetzt noch andere unterbringen oder da haben wir jetzt kein Geld mehr für oder, sondern es ist ein Wunsch und ein Ziel von allen Beteiligten, dass diese Schule dort mit diesem Konzept, das für die Schülerschaft und für die Gemeinde in dem Moment für sinnvoll erhalten wird, auch ja, gebaut wird oder umgesetzt wird.
Und dann identifizierst du dich ja auch mit deiner Schule. Dann redest du von wir und ne, also das brauchst du eigentlich. Das wäre so ein schöner Gedanke eigentlich, so auch zum Abschluss ja, von meiner Seite aus dafür. Ja.
Und gerade der Rüttli-Campus zeigt ja, dass das möglich ist. Das ist durchaus mit genug politischem Willen und gesellschaftlichem Willen möglich ist, selbst die krasseste Brennpunktschule, die deutschlandweit in den Schlagzeilen ist, mit mehreren Brandbriefen zu reformieren.
Das finde ich übrigens schade. Ja, das finde ich übrigens schade. Also ich beschäftige mich ja viel mit Schulentwicklung und tatsächlich so die krassesten Umsetzungen, ne? Also wo man tatsächlich irgendwas auf links dreht und das dann auch hinterher erfolgreich wird, obwohl es den größten Widerstand vielleicht erstmal hätte, sind die Schulen, die sich verändern müssen, weil sie vielleicht vor der Schließung stehen oder, ja. oder, ne? Und dann, genau, aber so an Bestandsschulen, wo man erstmal noch, ja, läuft doch, ne? So ist der Wechsel oder der Change, braucht sehr viel Geduld.
Weil gar kein Druck dahinter ist, ne? Ist genau, keine Notwendigkeit. Für die Lehrkräfte keine Notwendigkeit. Von den SchülerInnen ist ja da nicht so die Rede, dass für die ein Wechsel vorteilhaft wäre. Eine Sache hat mich gerade noch gecatcht, Bianca. Du hast gerade gesagt, ganz zu Anfang, du würdest nicht alleine Schulleitung sein wollen, sondern das in einem Team machen. Und da wurde ich sofort an den Lehrkräftepreis zurückerinnert, wo ja auch Schulleitung nominiert wird. Und da war nicht ein Einzelkämpfer. Alle Schulleitungen, die da waren, waren Teamplayer, die mit ihrem gesamten Team aufgefahren sind und die genau das sagen, nur im Team kriegst du das verändert. Als Einzelkämpfer, der allein auf weiter Flur ist, bist du verloren.
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, mit euch beiden nicht nur hier immer über Video und mal kurz in der Pizzeria zu schnacken, sondern täglich im Austausch, so ab morgens um 8 in der gemeinsamen Schule. Da hätte ich wohl kein Problem mit.
Dann machen wir erstmal ein Check-in, ne?
Ja. Das müssen wir weiter ausloten in der Pizzeria Danino. Ich mache jetzt mal Schleichwerbung in Dortmund.
In Dortmund, ja.
Sehr gerne. Lass uns das machen.
Genau. Alex, sollen wir in Richtung Abschlussfrage schippern oder noch nicht? Bianca, wir wollen am Ende jeder Episode, so haben wir uns das vorgenommen, immer die Frage unseres Titels stellen. Ist Lehrkraft für dich der beste Job der Welt? Und wenn ja oder nein, warum?
Aus meiner persönlichen Sicht ja, weil ich den Job so gerne mache, mit den Widerständen, die auch auftauchen, mit den Herausforderungen, die auch da sind. Und Focus on the Good. Also ich versuche tatsächlich, mich auf das zu konzentrieren, wo ich ja selbstwirksam bin, ignoriere natürlich nicht, wo ich es vielleicht nicht bin und versuche da, ja, ich sag mal, in einer Grundzufriedenheit zu sein, in der ich jetzt diesen Job auch seit 25 Jahren schon mache und da auch zu bleiben.
Also schon so eine Mindset-Sache auch. Ja. Ne? Und sich da ständig auch mal selbst zu reflektieren, so, ne, wo befinde ich mich gerade so gedankenschleifentechnisch.
Danke dir, Bianca. Wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen, aber unsere Schulstunde, die ja keine Klingel hat, ist schon lange vorbei. Und unsere Schulklingel ist, wie haben wir den immer genannt, Alex? Herr Kozlowski?
Herr Kozlowski, genau.
Herr Kozlowski, der Griechischlehrer, der vor der Tür steht, ja. Den gibt es übrigens wirklich, ne?
Überlesen.
Ja. Ich habe mal vor Zeit und Ewigkeit beim Evangelischen Bildungswerk Französisch Erwachsenenbildung gemacht. Das war hier in Essen, in der Innenstadt, im Haus der Evangelischen Bildung. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, irgendwie so. Und da habe ich Französischunterricht mit Erwachsenen gemacht. Total süß. Ü60, alte Omis und Opis, die Französisch einfach nur aus Spaß machen. Total geil. Und immer, Punkt, wenn vorbei war, wurde immer schon geklopft. Und da war dann wirklich der Griechischlehrer vor der Tür. Der Altgriechischlehrer mit seinen AltgriechischschülerInnen. Und die waren so erpicht darauf, wirklich ganz pünktlich zu starten und jetzt zu machen. Und meine Französin, die saßen da so und waren so gechillt und haben noch über Cafés geredet und so. Das habe ich immer im Hinterkopf, wenn ich sage, jetzt Kozlowski steht an der Tür und scharrt mit den Hufen. Den gibt es wirklich. Ja. An alle, die jetzt gerade noch hier so zuhören, vergesst nicht, uns zu abonnieren und gerne auch weiter zu empfehlen an LehrerInnen, die entweder total Spaß an ihrem Beruf haben oder die den Spaß so ein bisschen vielleicht aus dem Blick verloren haben und nochmal Focus on the Good praktizieren sollten. Empfehlt uns gerne weiter auf Apple Podcasts, auf unserer Homepage lehrkraftbesterjobderwelt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die nächsten Folgen werden auch ganz turbulent mit wundervollen Gästen, die wir jetzt noch nicht zu sehr anteasern wollen. Lasst euch da mal überraschen. Und Alexens Einladung zum Schluss steht auch noch für den Lehrkraftmentor. Alex, willst du nochmal?
Ja. Ja, weiterhin. Ich habe es jetzt schon zweimal gemacht in den letzten Folgen. Aber wer den Lehrkraft-Mentor-KI-Chatbot mal testen will, der sich der Transkripte von hunderten von Seiten mit Gesprächen mit ausgezeichneten Lehrkräften, wer die mal befragen will über Unterrichtsmethoden, Tipps, Tricks und so weiter im Lehrberuf, was meinst du dazu, wie soll ich Regeln implementieren und so weiter, dann melde er sich bitte über unsere Website www.lehrkraftbesterjobderwelt.de. Und klickt dort auf den Mail-Button, um uns eine Mail zuzuschicken. Wir suchen immer noch Interessenten, die die Beta-Version testen, bevor wir die dann wirklich offiziell mal releasen. Ja, und in diesem Sinne, Tobi, würde ich sagen, wir lassen Bianca vielleicht die letzten paar Worte.
Gut, ja.
Ja? Die, wir wollten dich nicht
überrumpeln. Das müssen wir vielleicht mal in unserem Briefing-Dokument schreiben, dass wir die Leute nicht so überraschen.
Genau. Und wenn es auch nur ein herzliches Tschüss und schönes Wochenende. Wir nehmen nämlich freitags auf. Ist.
Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit euch geführt zu haben und ich möchte mehr. Mir macht das total Spaß. Ernsthaft, also mit Menschen zu reden und einfach weiter zu entwickeln, wie Schule sein könnte. Am liebsten auch noch mit Schülerinnen und Schülern dazu.
Da sagst du was.
Mhm. Ja. Oh, Alex, das ist so Gedankenfutter für uns.
Wir müssen viel mehr auch in diesem Podcast Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen. Nicht nur über solche Interviews, wie ich sie hier eingespielt habe, sondern auch so.
Mhm. Ja. Ja. Tschüss.
In diesem Bis Sinne. Dann. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Und Cut. Alex, ohne technische Probleme diesmal.